2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das Thema lautet, legt den Neid ab. Das ist im Grunde genommen das Gleiche, was wir gerade eben gehört haben aus dem Alten Testament, nur jetzt aus dem Munde des Petrus. Legt den Neid ab. Und das ist Gelegenheit, wir sind ja nun beim 10. Gebot angekommen, noch so einen kleinen Rückblick auf die Bedeutung der Gebote. Ich habe es ja schon immer wieder und auch Johann hier unterstrichen, dass die Gebote nicht nur Gesetze sind, sondern große Wohltaten. Und das wollen wir uns an der Stelle noch einmal klar machen. Zumindest was die zweite Gesetzestafel betrifft. Wir sind ja jetzt in der zweiten Gesetzestafel am Ende. Und die wird ja eingeleitet mit dem 6. Gebot nach biblischer Zählung, du sollst nicht töten. Und wer sich recht erinnert, ich habe ja die Gebote mit den zwei Händen verglichen, die ja auch zwei Leitfinger haben, nämlich die beiden Daumen. Und so ist es eben mit den Geboten auch. Das 1. und das 6. Gebot nach biblischer Zählung sind Leitgebote, die alle anderen Gebote erklären. Und das ist sehr hilfreich, wenn man sich das klar macht. Du sollst nicht töten, ist das Leitgebot für die ganze zweite Tafel, für jedes Einzelgebot. Alles sind Tötungsverbote. Im 6. Gebot wird die Tötung des Leibes verboten. Heute könnte man schon fast hinzufügen, nicht nur des Leibes eines anderen, sondern auch des eigenen Leibes. Dann wird im 7. Gebot jegliche Zerstörung fremder Ehen verboten. In Klammer natürlich auch der eigenen Ehe. Dann das 8. Gebot nach biblischer Zählung, du sollst nicht stehlen. Das Wegnehmen fremden Eigentums sind alles Tötungsdelikte. Denn wer sich am fremden Eigentum vergreift, der stört und zerstört das Leben anderer Menschen. Und das 9. Gebot, was wir das letzte Mal behandelt hatten, da geht es ja dann um die Ehre des Menschen, anderer Menschen, die man sehr schnell zerstören kann durch Unterstellungen, durch Gerüchte und durch Lügen. Ist auch ein Tötungsdelikt, wenn man jemanden in seiner Ehre kaputt macht. So, und heute greift nun das Gebot noch tiefer ein. Es durchleuchtet das Herz, es durchleuchtet unsere Seele. Und das bedeutet nichts anderes, als dass das Beneiden der Lebensgrundlagen und des Lebensglücks und der Lebensgüter eines anderen ebenfalls ein Tötungsdelikt ist. Wer also dem anderen nichts gönnt, Man könnte es auch umwenden, wer sich nicht freuen kann am Segen, den Gott anderen Menschen schenkt, der ist schon drauf und dran, zumindest in seiner Gesinnung, Hand anzulegen am Leben des anderen. Es gibt ja keine Untersuchung, ich glaube, die würde auch viele, viele Bände umschließen müssen, die die Auswirkungen untersuchen würde des Neids in der Weltgeschichte. Und nicht nur in der Weltgeschichte, sondern eben auch in den Familien, in den Gemeinschaften. Was hat der Neid da schon alles kaputt gemacht, kaputt gerichtet? Also ein Tötungsdelikt haben wir hier vor uns, wenn wir uns mit dem 10. Gebot beschäftigen. Und ich sagte es schon, gleichzeitig eine große Wohltat. Wie passt das zusammen? Strenges und strengstes Gebot und Gesetz und höchste Wohltat. Das passt sehr wohl zusammen, wenn man es richtig versteht. Und den Wohltatscharakter sehen wir im Allgemeinen viel zu selten und viel zu wenig. Und deswegen ist es gut, gerade auch wenn wir jetzt die Betrachtung der Gebote abschließen, nochmal den Wohltatscharakter zu betrachten. Warum tut uns Gott so unendlich wohl mit den 10 Geboten? Weil er sich selbst vor mein Leben stellt und es schützt. Weil er sich selbst vor meine Ehe stellt und sie schützt. Weil er sich selbst vor mein Eigentum stellt und es schützt. Und vor meine Ehre. Und vor meine Lebensgüter und vor mein Lebensglück. Weil er es mir ja gibt. Und weil er es natürlich auch schützt und bewahrt. So gesehen sind also alle Gebote wunderbare Wohltaten. Ich sage es ein bisschen steil formuliert, ohne dass Gott nicht unser Leben schützte, unser Eigentum, unsere Ehre, unsere Ehe und unser Lebensglück. Würden wir keinen Tag leben. Keinen Tag leben. Es ist alles Schutz, alles Wohltat, dass wir hier versammelt sind und dass wir bisher mit Gottes Hilfe durch diese schwierigen Zeiten gekommen sind. Alles Wohltaten. Inwiefern denn? Weil er die 10 Gebote in das Gewissen der Menschheit hineingelegt hat. Und weil auch der rohste Verbrecher irgendwo noch zumindest ein Gramm Ehrfurcht hat. Wenn nicht vor dem Leben, dann vielleicht vor der Ehe, vor der Ehre, vor dem Lebensglück anderer Menschen. Ich wüsste nicht, dass es einen Menschen auf dieser Welt gäbe, der da radikal keinerlei Gewissen mehr hätte. Natürlich kann man sein Gewissen manipulieren, das weiß ich auch. Aber Gott ist überall gegenwärtig und schützt die Menschheit vor sich selbst. Und deswegen haben wir Grund, Gott zu danken für die 10 Gebote. Natürlich braucht man dafür einen Glaubensblick. Wenn man den Glaubensblick nicht hat, dann sieht man nur, ja, wie die Menschen am laufenden Band Gebote übertreten und gegen ihr Gewissen handeln. Und sie das einfach weitermachen und unbelehrbar sind und die Folgen, kann man alles nachlesen, Römerbrief Kapitel 1, die Folgen täglich an sich selbst spüren, wohin es führt, wenn Menschen die Gebote Gottes übertreten. Obwohl sie es täglich merken, bleiben sie dabei und übertreten weiterhin die Gebote und handeln weiterhin gegen ihr Gewissen. Paulus sagt, das kann man nur so erklären, dass Gott sie dahin gegeben hat. Römer 1, das ist ja die berühmte Definition der inneren Situation der Menschheit. Gott hat sie dahin gegeben. Das klingt ja sehr hoffnungslos. Dahin gegeben, das klingt so endgültig. Und da muss man nun unbedingt hinzufügen, den Text, den wir vorhin in der Lesung hatten. Was muss man da hinzufügen? Das, was Gott zu dem Kain sagt, zu dem Brudermörder Kain. Wenn du fromm bist, kannst du deinen Blick frei erheben. Wenn du nicht fromm bist, dann lauert die Sünde vor deiner Tür. Und sie hat nach dir Verlangen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Du aber herrsche über sie. Da bin ich so dankbar, dass dieser Satz im Alten Testament steht. Es ist also nicht so, dass wir absolut hoffnungslos und rettungslos der Macht der Sünde preisgegeben wären, wie man ja das verstehen könnte. Gott hat sie dahin gegeben. Nein, Gott sagt, herrsche über die Sünde. Und wer das Wort richtig hört, der hört natürlich Christus. Denn wer schon mal selber probiert hat, mit eigenen Mitteln und Möglichkeiten und Methoden über die Sünde zu herrschen und einigermaßen ehrlich dann sein Fazit gezogen hat, der wird es merken, es haut gar nicht hin. Und gerade was der Neid für eine Macht hat, das ist ja Wahnsinn. Man will ihn nicht und plötzlich keimt da wieder so ein hässlicher, abgrundhöllischer Neidgedanke in einem auf. Wenn ich nicht weiß, was Neid ist, fahre ich nach Berlin und betrachte eine halbe Stunde unsere Enkelkinder. Was da alles so vor sich geht. Da liegen schöne Legosteine völlig unbeachtet und einer von den dreien kommt auf die Idee, jetzt will ich doch mal wieder was bauen. In dem Moment wacht ein großes Interesse bei den anderen beiden auch auf. Und sie gieren und sie grapschen. Und ja, wenn es nicht alles in allem so traurig wäre, könnte man eigentlich nur noch schmunzeln. Aber so ist der Mensch. So ist der Mensch. Neulich wollte mir einer klar machen, dass Kinder doch nicht sündhaft seien. Tja, was soll man dazu sagen? Es gibt also, das wollen wir festhalten, ein Beherrschen der Sünde und das gibt es nur mit Christus und durch ihn. Und da sind wir, glaube ich, auf der richtigen Spur. Um den Petrus zu verstehen, wenn er sagt, leg den Neid ab. Das ist also, wie soll ich sagen, leicht gesagt, aber im Grunde genommen nur mit Christus hinzukriegen. Ja, und da sind wir jetzt doch dabei, das 10. Gebot etwas näher zu beleuchten. Ich sagte schon, es durchleuchtet unsere Abgründe. Heinrich Kemner hat immer den Martin Buber zitiert. Martin Buber war ja ein jüdischer Theologe, Philosoph und Psychologe. Und er hat über das Verhältnis der Menschen, wie sie miteinander umgehen, sehr viel nachgedacht und Bücher geschrieben. Und er sagte dann immer, und Heinrich Kemmner hat das zitiert, wenn zwei Menschen sich begegnen, begegnen sich Abgrund und Abgrund. So ist es tatsächlich. Abgrund und Abgrund. Wie sieht es denn eigentlich in der Seele aus? Ganz tief unten. Die Humanisten sagten und sagen, da gibt es einen guten Kern. Du musst ihn suchen. Der ist vielleicht verdeckt durch schlechte Erziehung, durch gesellschaftliche Umstände. Da hat einer überhaupt keine Liebe im Elternhaus gehabt. Und jetzt lässt er seinen Lebensfrust aus, indem er gegen andere angeht. Da seine Gesellschaftsform, die den Menschen eigentlich ausbeutet und den Herrschenden und den Mächtigen und den Reichen ausliefert. Du musst die Gesellschaftsformen ändern. Dann kommt das Gute endlich mal zum Vorschein. So sagen die Humanisten. Ich für meinen Teil habe diese Sicht absolut aufgegeben. Ich habe ja auch Philosophie studiert und kann spätestens, seitdem ich Christ geworden bin, diesen guten Kern nicht mehr entdecken. Ich sehe ihn einfach nicht. Ich sehe viele gute Bemühungen. Ich sehe jetzt gerade in der Weihnachtszeit, ja, viel Eifer, anderen Menschen Freude zu machen. Das wollen wir ja gar nicht verkennen. Aber ich sehe keinen guten Kern im Menschen. Christen sagen, da gibt es keinen guten Kern, da gibt es eine Begierde. Eine Begierde. Da gibt es Egoismen. Und das erfinden sich die Christen ja nicht selber. Jesus hat es ja selbst gesagt. Nicht das, was du isst, macht dich unrein. Was in deinem Herzen lauert und was dann in irgendwelchen Beziehungen und Gelegenheiten sich plötzlich Bahn bricht, das macht dich unrein. Wer würde nicht an den König Ahab denken, wenn es zum Thema Neid geht? Weiß ich, ob Sie die Geschichte so vor Augen haben, 1. Könige 21. Der hat nun wirklich alles gehabt, dieser Mann. Aber dann sieht er in nicht allzu großer Entfernung ein Stück Feld, was ihm nicht gehört. Er sieht nicht das, was er, ich schätze mal, an Hunderten von Quadratkilometern schon hat. Nein, er sieht ein Stück Feld, was ihm nicht gehört. Und das gehört dem Naboth. Und da denkt er, da könnte ich doch eigentlich einen schönen Kohlgarten hinsetzen. Und jetzt geht er zu dem Naboth und sagt, also dieses Stück Feld, das würde ich schon gerne haben. Und ich gebe dir auch natürlich einen Ausgleich. Und wenn nicht, gebe ich dir einen Batzen Geld dafür. Und der Naboth sagt, nein, das ist ein Erbstück. Das gebe ich auf gar keinen Fall her. Und ich sehe den Ahab richtig vor Augen. Der kann nicht mehr schlafen. Das Essen schmeckt ihm nicht mehr. Das ganze Leben ist grau in grau, weil er dieses kleine Stück Land nicht kriegt. Und seine Frau guckt ihm über die Schulter und sagt, was ist denn los mit dir? Naja, und dann sagt er, was Sache ist. Und sie sagt dann, die Säbel, ich krieg das schon geregelt, pass mal auf. Ja, und dann diese entsetzliche Geschichte, ja, wie sie falsche Zeugen kauft und dieser Mensch hingerichtet wird, Nur deswegen, weil der Ahab mit seinem Neid es nicht ertragen konnte, dass da ein Stückchen Land vor seinen Augen steht, das ihm nicht gehört. Also ich plädiere sehr dafür, dass wir nicht irgendwie hämisch oder geringschätzig oder spöttisch jetzt auf den Ahab gucken. Das wäre ganz fatal. Sondern, dass wir den Ahab als ein Beispiel nehmen, wie es der Menschheit geht und wie es auch uns ja immer wieder geht. Da kommt irgendetwas in unseren Blick, in unseren Sinn, was dem anderen gut tut und gut gefällt und ein Stück seines Lebensglücks ausmacht. Und plötzlich entdecken wir, wir können uns darüber gar nicht freuen. Der hat ja echt was, was ich nicht habe. Das gibt es doch wohl nicht. Ja, und dann beißt uns dieser Neid an. Das ist ja sowas von schlimm. Ein Ausleger, Hermann von Betzel, früherer Kirchenpräsident in Bayern, der hat das gut auf den Punkt gebracht. Was man nicht hat, das eben bräuchte man. Und was man hat, das kann man nicht brauchen. Das ist nichts wert, obwohl ich es habe. Eine furchtbare Macht hat doch dieser Neid. Und da gebietet Gott das Opfer, ihm ein Opfer zu bringen, dem Kain und dem Abel. Und er nimmt das Opfer des Abel mit Wohlgefallen an und Kain, anstatt nach der Ursache zu fragen und sein eigenes Herz zu fragen, brütet Mordgedanken aus. Warum hat eigentlich Gott das Opfer des Kain nicht angenommen? Steht ja nicht da. Das kann man nur aus der ganzen Bibel erschließen. Weil er die Sünde nicht ernst genommen hat. Er hat die Sünde nicht ernst genommen. Und Sünde kann nur durch Tod gesühnt werden. Das geht nicht anders. Deswegen die ganzen Opfer, Gesetze und Rituale des Alten Testaments. Ich kann nicht mit ein paar Kartoffeln Gott für meine Sünde mir wieder zugänglich machen. Das geht nicht. Da muss gestorben sein. Sünde ist so eine grässliche Angelegenheit, die trennt unweigerlich Gott und Mensch und Mensch und Gott. Und deswegen bringt Abel ein Opfer, ein Tieropfer. In vorausblickendem Glauben auf das große Opfer, was Christus dann mit seinem Tod gegeben hat. Ja, man könnte sagen, die Menschheitsgeschichte von Kain und Abel an wird durch Neid gezeichnet und gekennzeichnet. Und das setzt sich dann fort. Also man kann ja förmlich auf jeder vierten Seite in der Bibel irgendetwas, was mit Neid zu tun hat, entdecken. Da ist ja der Isaak eine Zeit lang bei den Philistern und Gott segnet den Isaak und die Herden wachsen und gedeihen und die Felder blühen und die Philister gucken sich das an, das gibt's doch nicht. Und werden neidisch auf den Isaak, sodass er seine Zelte abbrechen muss. Josefs Brüder, ist das nicht ein Beispiel? Josefs Brüder gucken sich den Josef an. Was hat denn der für Träume? Warum trägt er denn hier seine schönsten Klamotten immer vor uns spazieren. Das gibt's doch nicht. Und so baut sich da ein Neid auf, der sich dann eben entlädt. Letztlich in einer Tötungsabsicht. Und deswegen ist das 10. Gebot ja ein Tötungsverbot. Mir ist dann noch eine andere Stelle aus dem Neuen Testament plötzlich wichtig geworden, die man eigentlich oft übersieht und überliest. Und zwar aus der Passionsgeschichte Jesu. Das lässt nochmal tief blicken. Matthäus 27, gleich ab Vers 17 folgende, da kommt es dann sozusagen in einem Nebensatz durch, dass der Pilatus wusste, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus aus Neid überantwortet haben. Auch hier beim Verrat und beim Töten unseres Herrn und Heilandes spielte der Neid eine Hauptrolle. Neid schreibt wirklich Weltgeschichte. Neid schreibt auch Heilsgeschichte. Haben wir eigentlich schon mal drüber nachgedacht, warum das Volk Israel durch die Jahrhunderte und Jahrtausende immer so gefährdet war und immer so einen Fremdkörper in der Weltgeschichte dargestellt hat? Da muss man nicht lange nachdenken. Weil dieses Volk für sich beansprucht, mit Recht, weil es ja biblisch ist, Gottes auserwähltes Volk zu sein. Und das kann die Welt nicht ertragen. Und bis heute. Wer kann das ertragen? Dass Israel das auserwählte Volk Gottes ist und bleibt. Da gehen auch die Theologen, die es eigentlich besser wissen müssten, durch das biblische Zeugnis oft in einen falschen Weg hinein. Vor einiger Zeit gab es ja eine Serie im Fernsehen über die Charité in Berlin, das große Krankenhaus. Ich habe mich mal mit der Lebensgeschichte Robert Kochs etwas näher beschäftigt. Das ist sehr lehrreich, wenn man mal seinen Weg vom kleinen Landarzt bis hin zu dem Nobelpreisträger Robert Koch etwas näher verfolgt, spielte auch Neid eine große Rolle. Denn er hatte in den ersten Jahren, als er schon in Berlin war und seine berühmten Entdeckungen machte, dass eben Bakterien eine große Rolle spielen bei der Krankheit. Und er hat ja besonders die Tuberkulose damals untersucht. Die hat ja Hunderte und Tausende von Menschen damals hingerafft. Musste er es leider erleben, dass andere Ärzte, unter anderem Rudolf Virchow, der damals der Arztpapst war, ihm das nicht gegönnt haben. Und hinter seinem Rücken einiges da an Intrige verursacht haben. Also selbst bis in die höchsten Spitzen der Wissenschaft greift der Neid immer wieder ein. Wir waren ja einmal in Amerika, unsere Tochter besuchen in Kalifornien. Und ich erinnere mich noch, wir sind da durch einige Vorstädte gefahren. Los Angeles. Und da wurde uns dann erklärt, ich habe mich gewundert, das waren ja richtige Barrikaden, also bewachte Tore und alles. Und dann wurde uns gesagt, ja, das sind die Sicherheitsbezirke der Reichen. Die können dann nicht mehr normal leben und sich ein Haus bauen. Nein, die müssen eben mit dem Neid anderer Minderbemittelter rechnen und müssen, obwohl sie in Geld schwimmen, ja, ein Leben in einer Kaserne führen. Ist doch schlimm, was der Neid so alles mit den Menschen macht. In Sprüche 14,30 heißt es, Neid ist Eiter in den Gebeinen. Neid ist Eiter in den Gebeinen. Prägnanter kann man es kaum noch formulieren. So, aber jetzt habe ich mal genug lamentiert. Jetzt muss ich noch über die Überwindung des Neides etwas sagen. Und das ist ja das Schöne. Beherrsche die Sünde, sagt Gott. Wie kriegen wir das hin? Ich sagte es schon, das geht nur über Christus. Aber wir müssen das ein bisschen näher beleuchten. Was sagt Jesus in der Bergpredigt? Da sagt er ja sehr rabiate Sätze. Reiß dein Auge aus und hau dir deine Hand ab, wenn du diese Begierde spürst. Was will er denn damit sagen? Der ruft ja nicht zur Selbstverstümmelung auf. Nein, das sind radikale Worte für radikale Erwartungen. Wir müssen hier ganz tief ansetzen. Wir müssen ernsthaft den Kampf aufnehmen mit diesem Abschaum, der sich da in unsere Seele immer wieder zusammenbraut. Wir müssen die Quelle des Neides erstmal in den Blick nehmen. Und was soll ich dazu sagen? Was ist die Quelle des Neides? Ich will es auf einen kurzen Punkt bringen. Es ist der fehlende Frieden. Es ist der fehlende Frieden. Auf dem Tisch meiner Frau steht seit 1996 ein Spruch. Und dieser Spruch begleitet uns seitdem. Und hier ist er. Der ist für mich so ein Schlüsselsatz geworden. Habe ich noch drunter geschrieben. Dies schrieb dir zum 52. Geburtstag dein computerbeflügelter Ehemann. Also, das waren die ersten Sätze, die ich mit einem Computer geschrieben habe. Und da habe ich gesucht, was ist denn ein Spruch, der so über den Tag hinaus zählt. Eines amerikanischen Psychologen, David Myers. Zufriedenheit liegt nicht darin, zu bekommen, was man will, sondern zu wollen, was man hat. Und das hat bei mir eingeschlagen. Und ich habe mich gefragt, will ich eigentlich das, was ich habe? Habe ich das denn schon in den Blick genommen, was Gott mir alles schon gegeben hat? Angefangen von einer hübschen Frau. Über 4 Kinder und 10 Enkelkinder. Über Gesundheit, Wohlergehen, Freundschaften, reiche Betätigungsfelder. Habe ich denn das schon wirklich richtig in den Blick genommen? Hat es in meiner Seele Fuß gefasst? Ist dort Dankbarkeit entstanden? Und zwar nicht nur als dankbares Gefühl, das heute kommt und morgen geht, sondern als Grundbefindlichkeit meines Lebens. Und immer wenn ich mir den Spruch angucke, frage ich mich das Gleiche. Aber ich habe den Spruch so jetzt gelernt, dass er mir immer sofort wieder den Weg zur Zufriedenheit gezeigt hat. Und wo wieder solche Neidgefühle oder solche niedrigen Gedanken aufkeimen, dann weiß ich's. Hier ist eine Macht am Werk, die mir den Frieden nehmen will. Und das lasse ich nicht zu. Denn Christus ist mein Friede. Und er hat so viel investiert in mein Leben, dass ich es gar nicht nötig habe, zu gieren nach dem bisschen, was da ein anderer hat oder ein bisschen mehr. wir haben es doch nicht nötig. Wenn wir das uns angucken, was Gott in unser Leben hinein investiert hat. Also wenn wir die Quelle des Neids so definieren, eben als fehlenden Frieden, dann haben wir schon viel gewonnen. Ja. Und wenn wir dann den nächsten Schritt noch gehen und betrachten, was Gott alles schon in unser Leben hineingelegt hat, und wenn wir dann noch 1. Thessalonicher 5,18 ernst nehmen, seid dankbar in allen Dingen, in allen Lebensbereichen. Ja, dann ist der Schritt dann nicht mehr weit, dass wir dann bei Christus unseren Frieden suchen und finden. Die erste Sekretärin, die ich hier hatte im Gemeindehilfsbund, das war die Imke Beil. Ich weiß gar nicht, ob jemand unter uns ist, der sich noch an sie erinnert. Ja. Eine sehr hingebungsvolle und auch wirklich für Christus brennende Frau. Sie hatte einen schrecklichen Unfall. Und der hat sie verwandelt, muss ich schon sagen. Sie wurde ein anderer Mensch. Auf der Straße hingestürzt, mit dem Fahrrad, ganz unglücklich, Hand und Arme und alles Mögliche gebrochen. Und die Ärzte haben leider einen Operationsfehler sich geleistet und es wurde nichts mehr. Und sie erzählte, wie sie lange Zeit Menschen, die ihre Hände noch bewegen konnten, mit schwerem Herzen und mit Neid ansehen musste und angesehen hat. Und dann sagte sie, das hat sie sich eine Zeit lang angeguckt, was da dieser Neid aus ihr gemacht hat. Und dann hat sie das Ruder rumgeschmissen und sagte, ich habe doch Christus. Das ist so unendlich mehr wert als eine gesunde Hand. Und das hat sie sich wirklich tief eingeprägt und immer wieder vor Augen gestellt und nachgesprochen. Und dann sagt sie, das hat mir geholfen. Ich habe den Neid unter die Füße gekriegt. Aber ich habe es nicht gemacht. Das war Christus, den ich wieder neu entdeckt und ernst genommen habe. Ja, ist mir sehr in Erinnerung, dass die liebe Imke Beil das so erlebt hat. So, und damit will ich jetzt noch mit einer ganz persönlichen Geschichte zum Schluss kommen. Ich will nämlich noch etwas sagen, dass überwundener Neid wunderbare Auswirkungen hat. Wenn jemandem das gelingt, und uns Christen sollte es gelingen, Neid unter die Füße zu kriegen, dann erlebt er das, was der Paul Gerhard da so wunderbar in einen Vers gegossen hat. Lass mich mit Freuden und alles Neiden sehen, den Segen, den du wirst legen in meines Bruders im nächsten Haus. Wenn das uns geschenkt ist, dass wir uns freuen können, wenn es einem anderen gut geht. Und dass wir das ihm dann auch sagen. Ich freue mich, wie Gott dich segnet. Dann kann doch wirklich vieles geschehen. Und das will ich jetzt ganz persönlich noch zum Schluss erzählen. Dann können Beziehungen, die vielleicht eingefroren waren oder unmaßgeblich geworden sind, wie auch immer, plötzlich wieder lebendig werden. Ich habe das jedenfalls erlebt. Es geht hier um einen Schulfreund, Klassenkamerad aus meiner Oberschulzeit in Markkleeberg. Ja, wir waren damals schon ein Stück befreundet, aber jetzt nicht ganz besonders eng. Ich hatte damals sowieso andere Flausen im Kopf, die nicht so schön waren, die mich dann auch die Existenz auf der Schule gekostet haben. Ich bin ja von der Schule geflogen. Ja, das will ich aber jetzt gar nicht erzählen, sondern ich will erzählen, wie diese Freundschaft, die damals so begonnen hat und die jahrelang brach lag, wieder neu belebt wurde. Ab und zu haben wir voneinander gehört und besonders habe ich natürlich mit großem Interesse die Story gehört, wie er dann noch zu DDR-Zeiten über Ungarn geflüchtet ist in den Westen, indem er einfach in die Donau gesprungen ist unter Lebensgefahr und es dann tatsächlich geschafft hat, über Bulgarien, Griechenland in den Westen zu kommen. Das war ja schon eine Sache für sich. Aber gut, man interessiert sich dafür und dann verkümmert das Interesse, ohne dass sich irgendetwas da besonders tut. Ja, und dann ist er im Westen gelandet und irgendwann haben wir wieder miteinander zu tun gekriegt. Ich glaube, durch irgendein Klassentreffen, ich weiß es selbst gar nicht mehr. Und ich stelle fest, er ist auch Christ. Habe ich gar nicht vorher gewusst und geahnt. Und eines Tages ruft er an und er sagt gar nicht viel. Er sagt, weißt du was, Joachim, ich habe jetzt auch deinen Lebensweg etwas näher inspiziert. Und du warst ein ziemlicher Ganove früher. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber weißt du, was ich gesehen habe? Gott hat euch in der Familie gesegnet. Und weißt du was? Ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber. Ich sage wirklich, und das war so echt. Und plötzlich hatte ich meinen besten Freund gefunden. Durch dieses kleine Bekenntnis. Er freut sich, dass Gott uns gesegnet hat. Also überwundener Neid, der kann wahnsinnige Wunder tun. Der kann Beziehungen nicht nur wieder heilen, ja, der kann brachliegende Freundschaften zu Lebensfreundschaften machen. Neulich musste ich bei irgendeiner Sicherheitsabfrage meinen besten Freund nennen. Ja, man muss ja Geburtstag, alles Mögliche. Und da wird auch gefragt, was ist Ihr bester Freund? Ja, ich sage, da muss ich nicht lange nachdenken, habe ich ihn eingesetzt. Aufgrund dieses kleinen Bekenntnisses. Also ist das nicht wunderbar. So schlimm Neid ist und so unaustilgbar er auch ist. Und wie sehr wir uns die Zähne dran ausbrechen. So wunderbar ist es, wenn Christus eingreift und das rausreißt und uns die Freude gibt am Wohlergehen des anderen. Ja, das ist so ein Prüfstand. Kann man sich ja mal selber prüfen. Freue ich mich, wenn es anderen gut geht? Oder lasse ich da schlechte Gefühle aufkeimen? Ja, es ist ein untrüglicher Spiegel, in den wir da hineinblicken. Und das wünsche ich uns, dass wir uns dann wirklich mit der Hilfe Christi, anders geht es nicht, genauso uns dieser Begierde entledigen und frei werden, auch wenn sie morgen wieder neu kommen. Das ist ja das Wesen der Sünde. Ja. Solange wir in diesem Leib leben, kommt sie immer wieder neu. Aber wenn wir einen Sieg errungen haben, ist der nächste Sieg nicht mehr so schwierig. Das wünsche ich uns in dieser Advents- und Weihnachtszeit, dass wir ein ganz freies Gewissen empfangen, ein Wunder der Erneuerung, dass wir genau das, was Gott dem Kain gesagt hat, beherrsche die Sünde, dass wir das in unserem eigenen Leben erfahren. Ja, sie ist beherrschbar und es ist ein neues Leben, nicht nur uns verheißen, sondern es ist erfahrbar in der Kraft des Herrn. Gott segne unser Tun und Lassen. Amen.